ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Vor 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wird Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 55. Folge unseres Sportrechts-Podcasts Liebling Bossmann. Hier spricht Holger am Mikrofon und neben mir sitzt Fabian.
Hallo Holger, hallo Publikum.
Wir vermissen heute Robert, der ist noch auf dem Rückweg nach Berlin, nach den Pfingstferien. Heute ist der 26. Mai. Es geht heute noch um den Zweitliga-Aufstieg und ich wollte mit Fabian so ein bisschen die Bundesliga-Saison oder die Fußballsaison Revue passieren lassen, die ersten 5 bis 10 Minuten. Was war die größte Überraschung für dich, lieber Fabian?
In der laufenden Bundesliga-Saison?
Ja, erste, zweite Liga erstmal zusammengefasst.
Also ziemlich klar, der Niedergang des VfL Wolfsburg hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass die am Ende absteigen. Und was fand ich noch überraschend? Die Aufs und Abs verschiedener Bundesliga-Clubs in der laufenden Saison fand ich teilweise überraschend. Also Mainz 05, wie schwer die sich getan haben und was am Ende noch bei rausgekommen ist, nachdem Urs Fischer da angeheuert hat. Augsburg, wobei das ja schon fast üblich ist, dass die sich zum Start schwer tun und dann irgendwie nochmal richtig zulegen. Ich fand jetzt auch die Aufsteiger durchaus überraschend. Mit Schalke hätte ich nicht gerechnet, also jedenfalls nicht mit diesem Durchmarsch, den die hingelegt haben. Und Paderborn und Elversberg hatte ich zwar irgendwie vorne auch auf dem Schirm, hätte sie aber, glaube ich, nicht als Aufsteiger getippt.
Ja, geht mir ganz ähnlich. Also, dass Wolfsburg da tatsächlich runtergeht, da hat, glaube ich, kaum einer mit gerechnet. Dass auf der anderen Seite Elversberg jetzt hochgeht mit Paderborn, ist sehr überraschend und ich weiß nicht, ob es der Bundesliga am Ende gut tut, aber sportlich haben sie sich allemal verdient, beide. Was mich noch ein bisschen geärgert hat, auch für meinen Kollegen Jens aus Hannover, dass es Hannover so vergeigt hat am Ende. Das war ja echt traurig. Und dass es am Ende der zweiten Liga so knapp ausging, es war ja bis zum letzten Spieltag offen, ob jetzt Bielefeld runtergeht, Braunschweig, Fürth, das war ja alles eine Zentimeterentscheidung.
Nächste Überraschung natürlich Fortuna Düsseldorf. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Die hätte ich ehrlich gesagt eher weiter vorne gesehen. Was da passiert ist, kann ich mir nicht erklären. Aber ich bin auch nicht so into, was das Fortuna angeht.
Ja, das fing an nach der Trennung von Daniel Thun, dass es da richtig rund abwärts ging.
Ja, und dann hat ja auch ein nochmaliger Trainerwechsel nicht so viel gebracht. Aber die Mannschaft war ja, glaube ich, so wenn ich das mitbekommen habe, richtig personell eigentlich gut besetzt für die zweite Liga, genauso wie Wolfsburg für die Bundesliga. Also wenn man das Spiel gestern gesehen hat, was da an Qualität auf dem Platz stand, dann musste man sich wirklich die Augen reiben, dass die da so sang- und klanglos in die zweite Liga gerauscht sind.
Absolut.
Aber wahrscheinlich fehlte es irgendwie am mannschaftlichen Zusammenhalt. Also wenn man da auch gesehen hat zur Verlängerung, wie die Paderborner zusammengestanden haben und die Wolfsburger alle irgendwie alleine, viele mit sich selbst beschäftigt, vielleicht ist das ja auch die Erklärung, dass so eine wirklich gut bestückte Mannschaft mit einem hohen Marktwert dann am Ende auch mal ganz unten landen kann.
Ja, das sind immer noch die Geheimnisse des Fußballs. Da bin ich ja auch mal gespannt, bei meinem Club Union, was der neue Trainer aus der Schweiz, Mauro Lustrinelli, jetzt mit dem Team anstellen wird. Wobei es ja da auch noch im Kader wahrscheinlich ziemlich viele Wechsel geben wird.
Der Name hört sich ja eher nach Zirkusartist an.
Nein, überhaupt nicht. Er hört sich nach einem italienischen Starstürmer an. Ja,
so hat jeder seine Perspektive.
Ja.
Was sagst du zur Nominierung des DFB-Kaders?
Ja, waren schon ein paar Überraschungen dabei, finde ich. Jetzt Amiri, Leveling und Sané, damit habe ich, die hatte ich alle drei nicht auf dem Zettel. Also sind natürlich alles brillante Fußballer und jetzt bei Amiri, aufgrund der Saison, hat sich das verdient, dass jetzt Mittelstädt und Führig nicht dabei sind, ist irgendwie bitter. Aber ja, man muss halt dann am Ende, trifft es eben den einen oder anderen.
Hast du die Nominierungsverkündung gesehen oder gehört?
Nein.
Wo Nagelsmann ja noch so ein bisschen, also zu ein paar Spielern jedenfalls Begründung gegeben hat, wo man sie mitgenommen hat.
Nee.
Naja, im Großen und Ganzen habe ich so den Eindruck, dass er viel Wert darauf gelegt hat, dass das ein Kader ist, der irgendwie so eine Chemie hat. Und einige Spieler, also insbesondere auch Sané, nach diesen Kriterien dann auch ausgewählt wurden.
Da bin ich ja mal gespannt, ob das dann auch die Wirkung hat, die er sich erwünscht.
Ja, weiß ich auch nicht, aber am Ende ist es doch aber, glaube ich, so, dass Mannschaften, die gespickt sind mit Stars, nicht automatisch Erfolg versprechen. Ich bin zum Beispiel sehr gespannt auf die Franzosen.
Ja, aber das meine ich gerade. Sané hat ja nicht weniger Star-Allüren als ein Chris Führig.
Scheinbar wird ihm das ja vor allem nachgesagt. Und es ist gar nicht so. Also wenn man jedenfalls der Begründung von Nagelsmann Glauben schenken darf, dann genießt er ein ziemlich hohes Standing innerhalb der Mannschaft.
Okay.
Verbreitet ein gutes Karma so und sei halt ein guter Typ. Was man ihm aus Fansicht immer negativ auslegt, ist seine Körpersprache auf dem Platz. Und sein so ein bisschen Phlegma und Unbeständigkeit. Ne? Das ist einfach da. Aber Nagelsmann hat bestimmt auch irgendeine Rolle für Sané, so wie er sie für Undav hat.
Ich bin sehr gespannt.
Sané ist irgendwie der in der 80. Minute kommt und nochmal Tempo reinbringt.
Ich fliege ja mit meinem Sohn in die USA. Am 7. Juli geht's los und wir bleiben bis zum 20. Wir haben noch keine Tickets, also zumindest keine festen Tickets. Wir haben Follow Your Team, ein Viertelfinale, aber da kommt es darauf an, wer dann da tatsächlich hinkommt. Wir sind in Boston, Miami und dann in New York. Aber unabhängig davon, also wir freuen uns auf die Reise und wenn wir ein Spiel live erleben können, umso schöner.
Ja, ich bin mal gespannt, was du berichtest, vor allem auch so von der Stimmung, denn du wirst ja vielleicht ein bisschen was mitbekommen, wie die Besucher so drauf sind.
Absolut.
Es ist ja jetzt einfach auch viel schlechtes Karma um die WM aus verschiedenen Gründen, weil einfach sich auch die amerikanische Wirtschaft, vor allem die Hotellerie, da scheinbar mehr Zuspruch erhofft hatte. Viele Hotelbetten immer noch leer stehen, weil viele einfach auch nicht kommen, aus verschiedenen Gründen, politische Gründe, aber, und darüber sprechen wir ja gleich, auch die horrenden Preise der Spiele abschrecken und überhaupt die horrenden Kosten, die inzwischen so eine Reise mit sich bringt. Also teure Hotelpreise, ein Flug muss bezahlt werden, vielleicht auch noch ein, zwei Inlandsflüge und dann noch die hohen Ticketpreise, das ist schon ein Investment.
Ja, also wir wollen uns diesem ganzen Trubel entziehen. Also das ist geplant als USA-Reise. Und wenn es sich ergibt, eben verbunden mit ein oder zwei Spielen, hoffentlich.
Ja, ich drücke die Daumen.
Ja, es ist jetzt wirklich ein optimaler Übergang eigentlich zum ersten Thema. Nämlich, und da gebe ich direkt das Wort wieder an dich, Fabian. Die Ticketpreise zur WM sind unser erstes Thema und dann behandeln wir noch einen arbeitsrechtlichen Fall im Anschluss.
Das machen wir. Ticketpreise. Also die Ticketpreise für die WM sind hoch, das ist Fakt, das ist unbestritten. Wir sind auf das Thema aufmerksam geworden und aufgesprungen, weil die Football Supporters Europe jedenfalls hier in Europa das Thema insoweit in Bewegung gebracht haben, weil sie bei der Europäischen Kommission eine Beschwerde gegen die FIFA eingereicht haben, und zwar mit Blick auf das, ich nenne es mal Pricing, bei der Vergabe der Tickets für die WM. Und da möchte ich kurz einleiten zu sagen, worum es da geht. Die Football Supporters Europe sind ein europäisches Netzwerk von Fanorganisationen, setzen sich vor allem für Interessen von Fußballfans ein. Und sie sind im Prinzip so eine NGO, die sich der Förderung von positiver Fankultur, Mitspracherechten bei Vereinen und Turnieren verschrieben haben, insbesondere eben in Europa. Dem einen oder anderen Hörer von uns werden die Fansupporter, die Football Supporters Europe vielleicht noch was sagen, weil wir hatten in einer vergangenen Folge einmal einen Gast, Martin Endemann, der den Football Supporters Europe angehört, und wir haben mit ihm damals über die Super League gesprochen.
Genau, das war die Folge 9 von Liebling Bussmann am 27. April 21.
Wahnsinn, also eine der sehr frühen Folgen.
Über fünf Jahre her.
Jetzt sind wir bei 55. Also jedenfalls sind wir darauf aufmerksam geworden. Es ist ein Verfahren vor der EU-Kommission, was noch läuft. Was ist das für ein Verfahren? Das ist im Grunde ein kartellrechtlich geprägtes Verfahren. Der Vorwurf lautet, dass die FIFA eine Monopolstellung, die sie wohl fraglos hat, auf dem Ticketmarkt für die Fußball-Weltmeisterschaft missbraucht. Nach europäischem Kartellrecht ist ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ein Kartellrechtsverstoß, und die Kommission kann sowas ahnden, unter anderem durch Ordnungsgelder, aber sie kann auch Einfluss nehmen auf das, sie könnte auch Einfluss nehmen auf künftige Verkaufspraktiken der FIFA, und es ist das Hauptanliegen der Football Supporters Europe in dem Fall. Woran stört man sich im Speziellen beim Pricing? Also es geht einmal um die Höhe der Ticketpreise an sich. Es sind inzwischen sind Preise fürs Finale in fünfstelliger Höhe aufgerufen worden. Also bei der normalen Ticketvergabe für Spiele der Vorrunde unter anderem eben aber auch Preise in vierstelliger Höhe. Man stört sich des Weiteren am sogenannten Dynamic Pricing. Das heißt, dass die Ticketpreise innerhalb oder über die Verkaufsphasen hinweg nicht gleichbleibend sind für die verschiedenen Ticketkategorien, sondern sich ändern können, je nach Zuspruch der Fans. Also wenn Spiele attraktiver sind und dort mehr Ticketanfragen sind, können die Preise steigen innerhalb des Ticketverkaufsprozesses. Und wenn es sich andersrum verhält, können die aber auch fallen. Aber steigende Preise sind wohl in der Mehrheit und daran stören sich viele. Es geht darüber hinaus noch wohl um eine Intransparenz bei der Frage, wo man am Ende eigentlich sitzt. Also man verkauft ein Ticket, ohne zu wissen, welchen Sitzplatz man eigentlich hat, sondern man wird bestimmten Kategorien im Stadion zugeteilt oder bestimmten Bereichen dort, und dementsprechend werden auch die Ticketpreise festgelegt. Dann ist es aber im Rahmen des Ticketverkaufs eben dazu gekommen, dass Teilnehmer am Ende oder Karteninhaber am Ende festgestellt haben, sie sitzen ganz woanders, als sie am Anfang dachten. Und der letzte Stein des Anstoßes ist die Wiederverkaufsplattform der FIFA. Die FIFA bietet offensichtlich in erster Linie, um den Schwarzmarkt einzudämmen oder zu verhindern, eine eigene Wiederverkaufsplattform an. Nur über diese Plattform dürfen Tickets wieder verkauft werden. Und dabei nehmen sie sowohl vom Käufer als auch vom Verkäufer eine Gebühr in Höhe von 15% des Weiterverkaufspreises. Die Weiterverkaufspreise sind nicht gedeckelt nach oben hin. Es ist also alles möglich. Davon verspricht sich die FIFA im Übrigen auch eine logische weitere Einnahmequelle.
Das ist das erste Mal, dass es so eine Plattform gibt, ne? Bei einer Euro oder bei einer WM.
Meines Wissens ja.
Ja. Und das, was ich da noch ergänzen wollte, es gab ja verschiedene Verkaufsphasen Und bei mir war es jetzt so, dass ich halt ausgegangen, also eine Niete, also keine Tickets bekommen habe für die Spiele, für die ich mich beworben hatte, außer eben für dieses Follow Your Teams Viertelfinale. Und da ich ja noch nicht weiß, ob das Team ins Viertelfinale kommt, ist es ja sozusagen eine Wette noch. Trotzdem musste ich die beiden Tickets schon voll zahlen. Und falls es dann nicht zustande kommt, dieses Spiel, behält die FIFA eine Gebühr ein für diese ganze Abwicklung. Was ich auch nicht okay finde.
Aber du musst doch das Ticket trotzdem bezahlen und musst es nehmen.
Ja, ja. Ich habe es jetzt schon gekauft,
ja.
Aber wenn das Spiel nicht zustande kommt mit dem Team, dann bekomme ich diese Ticketpreise erstattet, aber abzüglich einer, wie auch immer, okay, Gearteten Gebühr.
Und das geht automatisch oder kannst du entscheiden, ob du dir das Team dann trotzdem anschaust?
Nee, geht automatisch. Also
ach,
wenn,
krass.
Ja.
Okay, also dann möchte man
denjenigen, die sozusagen das andere Team, okay, Follower-Team-Ticket gekauft haben, die haben das dann safe.
Ich spoilere mal, dass sich Holger bei Follow Your Team nicht für Deutschland entschieden hat.
Doch auch. Also,
ach so.
Doch, mit einem anderen Account habe ich kein Ticket bekommen.
Okay. Ja, dann hilf mir.
Also nicht mit einem anderen Account, sorry, nicht, dass es falsch verstanden wird. Ich hatte noch eine andere Person, die einen Account angelegt hat und die hat sich beworben und ging leer aus.
Ich würde jetzt ganz gern überleiten zu einem Interview, das ich zu diesem Thema geführt habe, vergangenen Donnerstag, mit Stuart Dykes. Und Stuart Dykes ist der Director of European and Institutional Affairs bei den Football Supporters Europe. Er ist unmittelbar an dem Beschwerdeverfahren beteiligt und stand mir dort Rede und Antwort zu ein paar Details. Hört euch das Interview mal an und danach sprechen Holger und ich nochmal darüber.
Ja, heute ist der 21.05.2026. Wir werfen einen genauen Blick auf die aktuelle Beschwerde der Football Supporters Europe bei der Europäischen Kommission, die Beschwerde gegen die FIFA, und zwar wegen der hohen Ticketpreise für die WM 2026, die in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko stattfindet. Fans müssen unter anderem für das Finale weit über 4.000 US-Dollar bezahlen, für Vorrundenspiele teilweise über 1.000 Dollar für Tickets. Und hinzu kommen undurchsichtige Verkaufsprozesse und Gebühren auf dem Zweitmarkt, die viele Fans finanziell überfordern. Die Football Supporters Europe, ich nenne sie jetzt mal im Weiteren einfach FSE, sind ein europäisches Netzwerk von Fanorganisationen mit Sitz in Hamburg. Seit 2008 setzt sich die Organisation für die Rechte und Interessen von Fußballfans ein. Die Aufgaben reichen von der Vertretung der Fans gegenüber Verbänden wie UEFA und FIFA, über die Förderung positiver Fankultur bis hin zu Mitspracherechten bei Vereinsentscheidungen und Turnieren. Die meisten Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Es gibt jedoch auch eine Koordinationsstelle mit festen Angestellten. Unser heutiger Gast ist Stuart Dykes, Director of European and Institutional Affairs bei FSE, ich glaube seit Oktober 22. Zuvor leitete er SD Europe, war dort Head of SLO Development. SD Europe ist auch eine Fanorganisation und da ging es um UEFA-Projekte. Und außerdem, lieber Stuart, hast du in der Medienabteilung des FC St. Pauli gearbeitet. Bist du eigentlich St. Pauli-Fan?
Nein, ich bin Schalke.
Ah, okay. Sonst hätte ich dir mein Bedauern ausgesprochen. aufgrund der jüngsten Ereignisse und des Abstiegs von St. Pauli. Du bringst über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Fanbetreuung und Vertretung mit und kennst die rechtlichen und organisatorischen Abläufe im europäischen Fußball sicher sehr genau. Also herzlich willkommen, Stuart. Danke, dass du zu uns in den Podcast kommst.
Ja, gerne.
Ich hoffe, das war alles soweit korrekt, was ich da einleitend gesagt habe. Wenn nicht, kannst du mich gerne korrigieren. Oder
war
wenn
alles
ich was
soweit richtig. Außer SD Europe gibt es als Fanorganisation nicht mehr. Wir sind ja Oktober 22 mit FSA zurück, also zusammen gegangen. Also wir haben ja so ein Merger, so einen Zusammenschluss.
Okay, verstehe. Dann noch ein paar kurze Intros, worüber wir sprechen. beziehungsweise zu dem Verfahrenstand vor der Europäischen Kommission. Ich glaube, die Beschwerde ist noch nicht so lange her, dass ihr die Beschwerde eingereicht habt. Das war, glaube ich, Ende März 2026, zusammen mit der Europäischen Verbraucherorganisation Euroconsumers oder Euroconsumers. Und es geht um den Vorwurf des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung der FIFA beim Ticketverkauf. Also die FIFA ist diejenige, die die Tickets für das Fußballturnier in USA, Kanada, Mexiko verkauft. Es sind nicht die Vereinigten Staaten, es sind auch nicht die Ausrichterstädte, sondern es ist die FIFA, die den Ticketverkauf handelt. So war es auch schon immer, nach meiner Erinnerung. Und die FIFA ist dementsprechend ein Monopolist, was jedenfalls diesen Ticketmarkt angeht. Aber dazu kannst du gleich näher noch ein bisschen was ausführen, Stuart. Es geht um einmal die Höhe der Ticketpreise. Es geht um Intransparenz gegenüber den Fans, die oft nicht wissen, wo sie sitzen oder welche Spiele sie tatsächlich in dem Auswahlverfahren bekommen. Es geht um das Dynamic Pricing. Kannst du vielleicht auch noch mal gleich kurz was zu sagen. Und es geht um den Umgang mit Tickets auf Sekundärmärkten, also vor allem den Weiterverkauf und Gebühren, die da wohl verlangt werden. Gibt es denn eine Vorgeschichte zu eurer Beschwerde? Also das heißt, habt ihr gar nicht Kontakt aufnehmen können mit der FIFA oder habt ihr es versucht und es wurde geblockt?
Doch, wir haben ja, glaube ich, Oktober war das, ein erstes Schreiben zusammen mit Euroconsumers an die FIFA geschickt, wo wir die FIFA aufgefordert haben, ihre Preispolitik zu erklären. Vor allen Dingen diese dynamische Preisgestaltung. Ja, das Schreiben ist ja auch öffentlich, kann man ja auch im Netz finden. Wir hatten daraufhin ein Eintreffen mit der FIFA, also mit dem Head of Ticketing in Miami und diversen anderen, wo sie versucht haben, halt uns das alles zu erklären, aber natürlich nicht zu unserer Zufriedenheit.
Ja, die Haupt- oder die Main Concerns, die euch zu dieser Beschwerde bewegt haben, ich hatte eingangs ein paar genannt, geht es darum im Wesentlichen? Gibt es da noch was hinzuzufügen? Was kann man vielleicht noch ein bisschen detaillierter sagen, was euch da vor allem stört oder wo ihr euch vor allem dafür die Faninteressen einsetzt?
Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, wenn wir dann alles auf alles eingehen würden. Aber du hattest ja auch in der Anleitung die wesentlichen Punkte erwähnt, auch die hohe, also die Mondpreise, die exzessive Preise, die verlangt werden für Karten, also bis zu 10.000 Euro fürs Endspiel. Die dynamische Preisgestaltung, auch wenn die FIFA das anders nennt, die Intransparenz, hattest du auch gesagt, man kauft Plätze, ohne zu wissen, wo die Sitze sind. Es geht auch um Lockvogelwerbung, also so Bait-Advertising, also wo die FIFA versucht, den Eindruck zu erwecken, eine sehr hohe Nachfrage für die Karten. Natürlich gibt es ja großes Interesse für so eine WM, aber direkt von Anfang an zu sagen, wir hatten ja 500 Millionen Anfragen oder was weiß ich. Und immer noch, wenn Karten angeboten werden, da steht immer Limited Availability. Gleichzeitig sagt die FIFA auf der eigenen Website, dass man Karten bis zum Anstoß rein theoretisch kaufen kann. Und seitdem wir die Beschwerde eingereicht haben, gibt es ja auch neue Sachen, die hinzugekommen sind. Wir müssen ja die Beschwerde aktualisieren. Also zum Beispiel hat die FIFA in der letzten Verkaufsphase, die auch Last-Minute-Phase heißt, die auch suggeriert, also jetzt ist die letzte Chance, Karten zu bekommen, da hat die FIFA drei neue Preiskategorien eingeführt, diese Front Category 1, 2 und 3. Bisher waren Kategorie 1, das waren die teuersten Karten, und Front Category 1 und 2, glaube ich, zahlt man das Doppelte des Preises in der Kategorie 1. Wie gesagt, das wurde ja vorher nie erwähnt, also dass es sowas gibt. Und Leute, die Karten schon gekauft hatten in der Kategorie 1, bekommen dann so eine Mail, also jetzt bestätigen wir, der Sitzplatz ist hier im Oberrang, also nicht unten, sondern diese Plätze gehören jetzt diese neuen Kategorien an. Das heißt, uns erreichen oft Beschwerden von Fans, die sagen, ja, wir dachten, wir hatten ja die teuersten Karten gekauft und die besten Plätze und jetzt sitzen wir irgendwo oben in der Ecke. Ja, ja. Was ja nicht angehen kann. Ne?
Front Category heißt dann wahrscheinlich, dass man ganz unten sitzt, ne? Also möglichst nah am Pitch.
Ja, Pitch Side. Mhm. Ja. Aber wir hatten ja die alten Stadionpläne, die sind auch im Netz zu sehen, das waren Kategorie 1 Plätze. Und auf einmal nicht mehr.
Also ich habe, glaube ich, für das Finale der Euro 2024, der Fußball-Europameisterschaft, da habe ich tatsächlich Tickets bekommen. Ich habe für diese Finalkarten 400 € gezahlt. habe zwar dann auch relativ weit oben gesessen im Olympiastadion, war mir aber relativ egal, ich war happy über die Tickets. Aber zu den Ticketpreisen, die da jetzt verlangt werden, liegen natürlich Welten. Ich kenne jetzt nicht so ganz die Historie bei den WM-Turnieren. Die Preise in Katar sind mir jetzt nicht bekannt, aber so bei dem, was ich gelesen habe, ist mein Eindruck, dass das nochmal ganz schön angezogen hat. Ja. Jetzt vielleicht mal eine Frage zum Verfahren an sich. Ihr habt eine Beschwerde eingereicht. Gibt es darauf irgendeine Reaktion der FIFA oder läuft das bislang jetzt einseitig zwischen euch und der Kommission?
Von der FIFA gab es keinerlei Reaktion.
Gab es irgendwie mal außerhalb des Verfahrens dann eine Reaktion, wo die FIFA
offiziell nicht.
Okay. Welches Ziel verfolgt ihr? Ich meine, die Beschwerde ist ja relativ vor kurzem eingereicht worden. Das Turnier beginnt in weniger als einem Monat. Hat die Kommission da überhaupt eine Chance, irgendwas zu erreichen? Und wenn ja, was würdet ihr euch wünschen, was ihr erreicht?
Ja, uns war ja natürlich klar, dass das alles sehr kurzfristig ist. Wir müssen ja erstmal, wir haben ja versucht, mit der FIFA zu verhandeln oder ins Gespräch zu kommen. Ja, und das hat ja auch nichts gebracht. Und deswegen haben wir uns zusammengesetzt, auch mit Euroconsumers und überlegt, was wir ja machen können. Und haben dann auch beschlossen, halt diese Beschwerde einzureichen. Das dauert natürlich dann auch ein paar Monate, bis man die Beschwerde zusammen hat und eingereicht hat. Das war ja Ende März, wie am Anfang erwähnt. Und uns war natürlich klar, dass es schwer sein wird für die Kommission, bis zum Turnierbeginn da irgendwas einzuleiten, irgendwelche Maßnahmen einzuleiten. Aber das war ja halt nicht der Hauptzweck oder unser Hauptanliegen. Unser Anliegen war, möglichst viel in der Öffentlichkeit, also quasi eine Diskussion in Gang zu setzen über die Preispolitik der FIFA bei dieser WM. Und das ist uns, glaube ich, gelungen. Also das ist, wir können uns von Medienanfragen nicht retten. Es wird überall diskutiert. Kaum hatten wir die Beschwerde eingereicht, haben 23 Abgeordnete des Europäischen Parlaments aus allen 5 demokratischen Gruppierungen eine schriftliche Anfrage eingereicht an die Kommission, wo sie die Kommission dann auch fragen, was beabsichtigt ihr zu tun. Und wir müssen auch ein bisschen weiterdenken. Also es geht ja auch um die dynamische Preisgestaltung. Und wir sehen ja auch, dass zum Beispiel in Spanien die Vereine in der letzten Saison die ersten Vereine angefangen haben, eine dynamische Preisgestaltung einzuführen. Das heißt, die verkaufen die Karten und haben einen Algorithmus, wo der Preis steigt. Und unsere Befürchtung ist natürlich, dass wenn das Schule macht, wenn das normale Praxis wird in Rest Europa, dann haben wir ein Riesenproblem. Und deswegen ist es unser Ziel, auch mit Euroconsumers zusammen. Wir machen viel Lobbyarbeit in Brüssel mittlerweile. Nächstes Jahr kommt das neue Digital Fairness Act heraus. Und unser Ziel ist es, in diesem Gesetz ein Verbot der dynamischen Preisgestaltung durchzuziehen oder zu erreichen, im Bereich der Live-Events. Also wir haben jetzt nicht, wir setzen uns nicht gegen dynamische Preisgestaltung in eine Hotelbranche oder in der Flugbranche ein, sondern es geht nur um Live-Events, also Sportveranstaltungen, Konzerte und so weiter, weil wir da der Meinung sind, dass da es gibt da keinen Wettbewerb, keine Konkurrenz. Also ich kann jetzt nicht, wenn ich Schalke-Fan bin, wenn Schalke jetzt sagt, wir werden jetzt eine dynamische Preisgestaltung einführen und die Preise für meine Dauerkarte oder für die Dauerkarten und für die Karten steigen. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, das ist mir zu teuer, ich gehe zu Borussia Dortmund oder so. Das ist ja natürlich nicht drin. Es ist auch beim Konzert dasselbe. Das Konzert findet nur einmal statt an einem Ort zu einer gewissen Uhrzeit. Und wir sind der Meinung, dass da eine dynamische Preisgestaltung fehl am Platz ist und nicht im Sinne der Verbraucher ist. Und das ist eigentlich unser Ziel. Also beides auf die Preispolitik der FIFA natürlich hinzuweisen, damit wir 2030 in Portugal, Spanien und Marokko keine Wiederholung haben, aber auch generell zu dem Thema dynamische Preisgestaltung, dass wir das aus dem Sportbereich verbannen.
Okay. Ich glaube, eure Beschwerde umfasst aber auch den Sekundärmarkt und die Praxis, die dort durch die FIFA ausgeübt wird in Form von nicht ganz unerheblichen Gebühren. Ich glaube, es sind irgendwie 15%, die auf Wiederverkäufe von Tickets dann bei der FIFA landen, also 15% des Verkaufspreises. Und so wie ich das gelesen habe, werden die sowohl vom Käufer als auch vom Verkäufer verlangt. Da kommt ja schon ganz schön was zusammen, jedenfalls abhängig davon, für wie viel Geld dann so Tickets über den Tisch gehen. Ich glaube, das höchste Angebot, wohlgemerkt Angebot, keiner weiß, ob die Tickets für diesen Preis weiterverkauft wurden, war, glaube ich, ein Finalticket irgendwo im niedrigen Millionenbereich. Ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst. Ist das auch etwas, wo ihr sagt, da müssen wir ran, weil man ja sagen könnte, also der Veranstalter hat natürlich irgendwo ein nachvollziehbares Interesse, diesen Zweitmarkt in irgendeiner Form unter Kontrolle zu haben. Also wer sieht schon gerne, dass er Tickets für einen verhältnismäßig vernünftigen Preis an den Markt bringt und die dann aber aufgrund der besonderen Bedeutung der Veranstaltung für das Hundertfache irgendwie weiterverkauft werden. Daran wollen sie sich beteiligen. Auf der anderen Seite wird aber also nützt das dem Verbraucher eigentlich nicht so richtig viel, sondern es macht ja mehr den Eindruck, als wolle die FIFA sich daran, sie wolle einfach da was von dem Kuchen noch abhaben. Wie seht ihr das?
Ja, natürlich ist dieser Zweitmarkt ein Problem. Also ich meine, Zweitmarkt ist ja eigentlich eine gute Geschichte für Fans, die eine Karte suchen. Es ist ja auch normal, Schalke hat einen Zweitmarkt, St. Pauli hat einen Zweitmarkt, die UEFA hat einen Zweitmarkt, aber was diese Zweitmärkte alle gemeinsam haben, ist, dass die Karten zum Originalpreis angeboten werden. Ja, und wenn eine Gebühr anfällt, dann im Rahmen. Ja, also wenn ich ja meine Schalke Dauerkarte verkaufe, kriege ich genau den Preis zurück, ohne dass ich 15% zahlen muss. Also das ist das Problem. Es gibt keine Preisobergrenze. Die FIFA versteckt sich vor US-Recht und sagt, das ist in Amerika normal. Man kann verlangen, was man will, und wir können das nicht verhindern. Aber für uns ist das eine politische Entscheidung. Wenn die UEFA sagt, wir bieten einen Zweitmarkt an für Fans, die jetzt nicht zum Spiel können oder ihre Karte einfach weitergeben wollen, das können sie gerne tun, aber halt nur zum Originalpreis. Also, ne? Und diese Mondpreise, die wir ja auch sehen. Was die Preispolitik der FIFA, wozu das geführt hat, hat man ja auch gesehen. Wir können es ja nicht genau einschätzen, wie viele Bots im Einsatz sind. Das heißt, Unternehmen, die Eintrittskarten kaufen, die haben ja tausende von Rechnern da stehen, mit Kreditkarten und Namen und bla bla bla, und kaufen diese Karten mit dem Zweck, diese gewinnbringend auf dem Zweitmarkt weiter zu verkaufen. Und man sieht jetzt, wenn man das verfolgt, auf dem Zweitmarkt sind die Preise teilweise niedriger auf dem Sekundärmarkt als auf dem Primärmarkt, was ja eigentlich nicht normal ist. Ja. Das heißt, unsere Vermutung ist, dass viele Unternehmen, viele auch Einzelpersonen mit Sicherheit auch, aber hauptsächlich Unternehmen Karten massenweise eingekauft haben, in der Hoffnung, die gewinnbringend weiter zu verkaufen und jetzt feststellen, dass die Nachfrage nicht da ist, weil die Preise einfach zu hoch sind. Für manche Spiele sind die Preise in den letzten 30 Tagen so um die 23% gefallen auf dem Zweitmarkt. Ja,
naja, gut, aber ich meine, das ist ja auch als Gesamtinvestment zu sehen, ne? Für den Otto Normalverbraucher, der hat ja nicht nur die Ticketpreise, sondern die Reisekosten in die Vereinigten Staaten, Mexiko, Kanada, untergebracht werden muss man da auch. Die Hotels gibt es also auch nicht umsonst. Das ist schon ein Investment, was man da.
Was ich noch dazu sagen möchte, ist, wir haben jetzt, also wir werden uns jetzt dafür einsetzen, dass das verboten wird, weil, also europaweit, es gibt schon Mitgliedstaaten der EU, die das verboten haben. Also der Verkauf von Karten, also teurer als der Originalpreis, also mit Gewinn. Das ist, ich glaube, in Spanien, in Portugal, vor circa 2 Monaten wurde ein Gesetz in Großbritannien verabschiedet, das verbietet. Ontario in Kanada, also in Mexiko war das ohnehin schon verboten, und Ontario in Kanada hatte vor 3-4 Wochen auch ein ähnliches Gesetz verabschiedet, also Bundesstaat Ontario, so dass der Zweitmarkt der FIFA dort illegal ist. Ja, und das ist unser Ziel jetzt. Wir werden uns dafür einsetzen. Wir werden eine Kampagne starten, europaweit, dass das verboten wird. Also der Weiterverkauf soll nur zum Originalpreis erfolgen. Und als Minimum wäre eine Preisobergrenze zu sehen. Aber für uns denke ich, dass die Wunschlösung wäre, wie in diesen bereits genannten Ländern, dass das per Gesetz verboten wird.
Vielleicht habt ihr da ja was angestoßen. Jedenfalls wäre das zu begrüßen, wenn sich da in Zukunft ein bisschen was bewegt. Abschließende Frage von mir. Wie geht's jetzt weiter bei der Kommission?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten ja gestern erst das Gespräch. Es ist ein bisschen schwierig aufgrund der Kurzfristigkeit. Die Kommission wird natürlich nichts gegen die FIFA, also keine Maßnahmen einreichen können in einer kurzen Zeit. Aber ja, wir müssen jetzt überlegen, wie ich eingangs gesagt habe, es gibt die Beschwerde müsste ja eigentlich aktualisiert werden. Es ist halt nur eine Frage der Zuständigkeit bei der Kommission, ob das jetzt eine Frage, ob das ein Verstoß gegen Wettbewerbsrecht oder Kartellrecht ist oder ob das eher in den Bereich Verbraucherschutz gehört. Und das sind wir jetzt dabei, mit der Kommission zu klären. Und wir werden sehen, was da passiert.
Wir sind gespannt. Herzlichen Dank, Stuart, dass du dabei warst, dass du uns ein Einblick gegeben hast in euer Projekt. Und ja, wie ich schon sagte, viel Erfolg. Ich finde gut, und es werden euch sicherlich viele Fans danken, dass ihr da so initiativ seid. Und dann gucken wir mal, ob sich, also in den Vereinigten Staaten wird sich ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr viel tun, aber es gibt ja weitere Weltmeisterschaften, und auch da werden Tickets verkauft werden, sodass wir hoffen, dass man sich das künftig noch leisten kann.
Ja, allerdings. Sehr gerne.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Ja, das war mein Gespräch mit Stuart. Ich halte fest, das Verfahren ist führt möglicherweise nicht dazu, dass der FIFA jetzt unmittelbar vor der WM noch auf die Finger gehauen wird. Einfach weil auch der Zeitrahmen zu knapp ist, um das Verfahren durchzuziehen und da vor WM-Beginn noch zu einer Entscheidung zu kommen. Also die schlechte Nachricht für Fußballfans ist, es wird jetzt keine unmittelbare Auswirkung mehr auf den Ticketverkauf geben, weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob da jetzt überhaupt noch was geht. Und das Ganze hat aber natürlich eine eine Symbolbedeutung, also dass sich erstmalig jemand gegen diese Preispolitik der FIFA wehrt und damit auch vor die EU-Kommission zieht, bringt natürlich viel Aufmerksamkeit mit sich. Und so hat es ja auch Stuart angedeutet, soll am Ende mindestens dazu führen, dass ein Prozess des Umdenkens vor allem auch bei Organisationen wie der FIFA, gegebenenfalls auch für die UEFA, falls die mal ähnliche Pläne eines Pricings verfolgt, in Gang bringt. Mhm. Und vielleicht auch so ein bisschen die Verbraucherschützer und andere Institutionen, die die Möglichkeit hätten, die Stimme zu erheben und sicherlich auch die Politik da mal so ein bisschen in Gang zu bringen.
Ja, wir hatten ja damals mit Martin schon, soweit ich mich erinnere, festgestellt, wie wichtig so eine Vereinigung ist, wie die Football Supporters Europe, dass auch die Fans eine Stimme bekommen. Und deswegen finde ich es wirklich ganz wichtig, dass es sowas gibt. Aber es fehlt halt es ist ein Stakeholder in dem ganzen System, aber die haben halt noch viel zu wenig Rechte oder noch keine eigenen Rechte, immer nur abgeleitet über die Verbraucher, sind sozusagen nicht organisiert. Ich glaube, das ist noch ein Teilproblem. Und hier in dem speziellen Fall muss man ja auch immer gucken, welches Recht Anwendung findet jetzt. Mit dem Auswirkungsprinzip im Kartellrecht kommt man wahrscheinlich auch schon weiter. Aber wie siehst du das, wenn jetzt die WM in der EU stattfinden würde dieses Jahr? Hätte das ganze Thema dann noch mehr Dynamik bekommen, möglicherweise?
Ja, vielleicht, wobei man ja immer noch dazu sagen muss, dass die Beschwerde bei der Kommission erst relativ spät eingereicht wurde, nämlich im März. Und also Ende März sogar. Da ist natürlich so, dass die Kommission an sich auch so schnell nicht sein kann, auch wenn sie die Bedeutung des jeweiligen Verfahrens, wenn ihr die wahrscheinlich sehr bewusst ist. Also insofern weiß ich auch nicht, ob mehr bei rausgekommen wäre oder früher, wenn das Turnier in Europa stattgefunden hätte. Dann kommt ja aber noch so ein bisschen hinzu, da könnte man vielleicht sagen, das hat oder spielt vielleicht auch eine Rolle. In den die Preisbemessung richtet sich jetzt ja in erster Linie auch an einen Markt in den Vereinigten Staaten und nicht nur an den internationalen Markt.
Und also bezogen auf die Tickets konkret,
auf die Tickets, die
Live-Spiele vor Ort.
Ja, ich will übrigens Mexiko und Kanada nicht unterschlagen. Das ist ja nicht nur WM in den USA.
Ja.
Aber die USA hat natürlich auch einen Markt, wo man auch für das Super Bowl-Finale oder für Spiele der US-Profiligen sehr, sehr hohe Ticketpreise zahlt.
Ja.
Insofern kann es natürlich sein, dass man in die Bewertung auch einfließen lassen muss, dass die Preise möglicherweise marktgerecht sind, beziehungsweise würde das wahrscheinlich eine substanzielle Prüfung erfordern, das erstmal festzustellen, ob marktgerechte Ticketpreise verlangt werden. Also was jetzt die Höhe des Ticketpricings an sich angeht. Es gibt ja noch ein paar andere Gesichtspunkte, die als problematisch beanstandet wurden. Die können wir auch gerne einmal durchsprechen. Das Dynamic Pricing zum Beispiel. Also ja, das bedeutet ja, hatten wir ja schon eingangs gesagt, dass sich die Preise verändern im Laufe der Ticketvergabe. Das ist an sich ein Preismodell, was es ja auch in anderen Branchen schon gibt. Also bei Flügen zum Beispiel erinnern wir uns.
Ja, und so funktioniert ja ein Marktplatz.
Genau, und das an sich auch nicht verwerflich ist. Ja, das mag sein, dass das für den Verbraucher einen Frustrationseffekt hat, wenn im Laufe des Vergabeverfahrens, das sich ja über mehrere Monate erstreckt, immer höhere Preise verlangt werden. Und ob das dann aber, sagen wir mal, Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist, die Preisgestaltung auf diese Art und Weise zu machen, also sich am Markt zu orientieren, finde ich jetzt, drängt sich nicht unbedingt auf, um es mal so zu sagen. Es sei denn, das Dynamic Pricing führt zu wirklich spürbaren Nachteilen der Verbraucher, beispielsweise, weil es die Entscheidungsfindung der Verbraucher beeinträchtigt, sie in Drucksituationen transportiert.
Aber das, was du darstellst, ist ja wieder die reine wirtschaftsrechtliche, kartellrechtliche Lehre. Man könnte ja auch daran denken, also so ein bisschen freier argumentieren und sagen, die FIFA als Weltverband des Fußballs muss sozialverträgliche Preise für WM-Spiele anbieten, weil der Fußball allen gehört.
Ja, das ist, also du sagst es im Prinzip schon, da steckt natürlich irgendwie viel Romantik drin.
Ach ja, jetzt bin ich wieder Fußballromantiker.
Nein. Ich sehe das ja, im Prinzip sehe ich das ja genauso, aber es ist natürlich ein romantischer Aspekt da drin. Und wenn man aber sagt, das Ganze ist letztlich ein inzwischen eine Entertainment-Branche,
ja,
dann muss man das viel wirtschaftlicher betrachten. Und dann kann man natürlich auch sagen, das ist eben, also die FIFA generiert Preise, die der Markt eben hergibt.
Hergibt, ja.
So bitter es auch ist. Ja, ich wollte noch ergänzen, Dynamic Pricing ist vielleicht auch so ein Ding, wo man sich die Frage stellen muss, ob das als Vorwurf des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung richtig aufgehoben ist, sondern nicht vielleicht auch eher übers Verbraucherschutzrecht, also vor allem über den unlauteren Wettbewerb zu lösen ist. Wenn beispielsweise durch diese Art des Pricings der Verbraucher in Drucksituationen gebracht wird, schnell zu kaufen, weil er Angst haben muss, dass sich irgendwie binnen weniger Minuten die Preise dann erhöhen, weil er irgendwie einmal zu viel geklickt oder einmal zu lange überlegt hat. Das sind dann aber wirklich Fälle, die im Rahmen des unlauteren Wettbewerbs zu betrachten sind, und es wäre dann eher was für die Verbraucherschutzeinrichtungen oder für die Wettbewerbszentralen, hier jedenfalls in Deutschland. Dann hatten wir noch das Problem der Intransparenz bei den jeweiligen Ticketkategorien. Also da lautet ja der Vorwurf, dass du ein Ticket kaufst und zwar für eine bestimmte Ticketkategorie. Ich glaube, es gibt, wie viel gibt's? Vier oder so? Vier oder fünf Ticketkategorien. Die teuersten sind dann vermeintlich eben im Zentrum des Stadions, also da sitzt du irgendwie so wahrscheinlich Anstoßkreis und ein bisschen weiter nach links und ein bisschen weiter nach rechts. Und da gab es dann aber Unmut, weil sich im Nachhinein rausstellte, dass die spezifischen Plätze dann doch ganz woanders lagen. Und offensichtlich hat die FIFA da irgendwie mit Kleingedrucktem gearbeitet und Hinweisen, dass sich das je nachdem irgendwie noch verändern kann. Das wäre aber wahrscheinlich auch eher eine Frage, die so ins Verbraucherrecht reingehört. Und die Frage ist, das unlauterer Wettbewerb, weil der Ticketerwerber vor intransparenten Vergabebedingungen, vor intransparente Vergabebedingungen gesetzt wird. Ja, und dann bleibt am Ende noch die Wiederverkaufsplattform. Und die Wiederverkaufsplattform an sich ist erstmal, glaube ich, nicht fragwürdig. Das kann man schon so machen. Ich kann mich erinnern, dass zur WM in Deutschland 2006 der Vorwurf lautete, dass der Ticketweiterverkauf einer Zustimmung bedarf. Jedenfalls hat man das dann im Nachgang auch schnell aufgegeben. Das Problem war natürlich, lag klar auf der Hand, wenn ich den Ticketweiterverkauf abhängig mache von der Zustimmung des Veranstalters, trifft es natürlich diejenigen bis ins Mark, die verhindert sind aus Gründen Krankheit oder Terminen oder so, Hochzeit dann irgendwie haben, und denen natürlich die Möglichkeit gegeben werden muss, die Tickets weiterzuverkaufen und nicht abhängig davon, ob der Veranstalter zustimmt oder nicht. Das hat man dann im Nachgang aufgegeben. Jetzt macht man es über Verkaufsplattformen. Da kann jeder verkaufen, der will, kann die Preise auch ins Unermessliche treiben. Und wenn er einen Käufer findet, kriegt er einen Käufer. Und beide müssen dann 15% des Ticketpreises bezahlen.
Das ist doch schon ein ultrakapitalistischer Ansatz. Also das in Deutschland, die Clubs machen ja diese Weiterverkaufsplattformen, mittlerweile betreiben die ja auch selbst, weil Schwarzmarkt verhindert werden soll, hatten wir auch schon besprochen, diese Thematik, und sagen dann aber, eine Erhöhung des Preises ist nicht zulässig. Das Ticket wird genau zu dem Preis verkauft, zu dem es gekauft wurde, was ich total als Fan total fair finde. Wie findest du jetzt das, was die FIFA da initiiert?
Augenwischerei, oder? Also das, wenn der Grund dieser Plattform die Verhinderung des Schwarzmarktes ist, stelle ich mir doch schon die Frage, warum dann letztlich die Plattform so ausgestaltet ist, dass sie für Schwarzhändler attraktiv ist. Denn also was bedeutet eigentlich, den Schwarzhandel zu verbieten? Mhm. Das geht doch in erster Linie in die Richtung, denjenigen, die massenweise Ticket aufkaufen und damit vom Markt nehmen und sie dann teuer weiterverkaufen, einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen, was ich auch völlig okay finde. Aber hier ist es ja so, dass jemand, der so denkt und so handelt, nicht davon abgehalten wird, massenweise Tickets zu kaufen, weil er weiß ja, ich kriege sie über die FIFA-Ticket-Plattform los,
ja, ganz
zu jedem
genau.
Preis.
Ganz
und ob ich da jetzt irgendwie noch 15% drauf zahlen muss, ist mir auch egal, weil wenn ich so ein Ticket für 10 oder 15.000 oder 50.000 verkaufe, mache ich immer noch unfassbar viel Gewinn.
Okay, dann habe ich euch noch was mitgebracht, und zwar zum Thema Kleinfeld, kommerzielle Kleinfeld-Hallenfußball-Ligen. Namentlich Kings League,
was ist das denn?
Icon League, Baller League. Im Kicker stand dazu vor ein paar Wochen die letzten Entwicklungen. Vor ein paar Wochen meine ich im Februar, da stand, dass die Baller League eine 75 Millionen Euro Finanzierungsrunde hinter sich hat gerade. Also Geld eingesammelt hat für eine Expansion. Und die Icon League hatte dann im März, glaube ich, die neue Runde gestartet. Jetzt am 17. Mai ging die zu Ende mit dem Finale in Zürich. Ausverkauftes Haus, war wohl ein Riesenerfolg. Und die Kings League hatte vor 4 Wochen, glaube ich, das Finale in Köln und hat jetzt gerade frisch angekündigt, den World Cup der Clubs in Italien Ende Juli. Und das ist sozusagen der Aufhänger für das Urteil, das ich jetzt kurz vorstelle, nämlich das Urteil des Arbeitsgerichts Brandenburg an der Havel, wo es um die Nebentätigkeit als Betreuer, Trainer der Baller League ging. Und zwar hat das Ganze...
Größer könnte die Diskrepanz übrigens nicht sein. Das große Finale in Zürich, die Millionenmaschinerie der Baller League. Und dann das Arbeitsgericht Brandenburg an der Havel.
Naja, also ein sehr vernünftiges Gericht oder eine sehr vernünftige Richterin.
Ich will auch nichts gegen unsere deutschen Gerichte sagen.
Genau. Auf jeden Fall, jetzt hast du mich komplett aus dem Konzept.
Entschuldige.
Also es geht um die Nebentätigkeit als Trainer, Betreuer in der Baller League durch einen Cheftrainer eines Profifußballclubs, in dem Fall nicht aus den ersten beiden Fußballligen in Deutschland. Kleiner Disclaimer, ich habe dieses Urteil erstritten mit einem Kollegen zusammen. Erstinstanzlich haben wir obsiegt, in der Berufungsinstanz haben wir uns dann verglichen, sodass das Urteil eben dann sich erledigt hat mit diesem rechtswirksamen Vergleich. Gleichwohl zeigt es eben die Tendenzen der Rechtsprechung zur Nebentätigkeit in solchen Fällen. Was ich ganz interessant finde einfach, ja. Den Kurzüberblick zum Fall. Es geht um die Wirksamkeit bzw. die Unwirksamkeit einer außerordentlichen fristlosen Kündigung eines Cheftrainers. Und der Verein hatte nicht nur gekündigt zunächst, sondern hatte sich dann auch gegen die Kündigungsschutzklage des Trainers mit einer Wiederklage gewehrt. Nämlich er hat Auskunft begehrt, was der Trainer in seiner Tätigkeit als Betreuer der Baller League für Einnahmen hatte und dann eben entsprechend Schadensersatz auch verlangt. Das Ergebnis vorweggenommen, die fristlose Kündigung war unwirksam. Das Arbeitsverhältnis endete also damit erst mit dem ursprünglichen Befristungsende, nämlich jetzt erst zum Ende des Ablaufs der jetzigen Saison, 30. Juni 26. Mhm. Okay, auch da geht der Vergleich natürlich dann vor. Mhm. Und die Wiederklage des Vereins wurde vollständig abgewiesen. Genau. Es lag ein schriftlicher Arbeitsvertrag vor. Der Trainer begann im Juni 24 mit seiner Tätigkeit und schon von Juli bis Oktober 24 war eigentlich klar, dass er diese Nebentätigkeit im Rahmen für einen Club, der teilnimmt an der Baller League, ausüben wird. Welcher zeitliche Umfang hat, das ist immer montags abends, wird über Twitch oder Social Media Kanäle übertragen, 2 bis 4 Stunden insofern zeitlich überschaubar. Und deswegen...
Frage dazu, ja? Wird übertragen, aber das zeitliche Commitment eines Trainers ist doch dann wahrscheinlich mehr als diese 2 Stunden, oder? Weil das ist ja nur an sich der Wettbewerb, aber du hast ja da wahrscheinlich auch noch eine Anreise und musst ja die Mannschaft auch irgendwie zwischendrin, weiß ich nicht, mal zusammenstellen, betreuen, vielleicht mal ein paar Telefonkonferenzen.
Bestimmt mal unter der Woche ein paar Mails beantworten und telefonieren, aber sonst ist da der Aufwand beschränkt.
Also du stehst an der Bande und
machst
den Papi.
Und es war auch eben zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer mitgeteilt, ausgetauscht, der Trainer hat mitgeteilt, dass er das macht, montagsabends. Es war klar, dass es gegen keine Trainingspläne irgendwie, mit keinen Trainingsplänen kollidiert. Und der Arbeitgeber, der Verein hat es erstmal geduldet.
Und damit ist der Fall eigentlich schon zu Ende, oder?
Ja.
Also auch als Nicht-Arbeitsrechtler würde ich ja sagen, was hat denn der Arbeitgeber da noch für ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert?
Naja, es kam dann zum Umzug der Baller League nach Berlin. Das wurde Anfang 25 kommuniziert. Und der Club sagte dann, jetzt wird's problematisch. Es gab dann Gespräche und der Trainer nahm dann im Februar an der Draft-Veranstaltung teil, allerdings privat, weil es da schon eben diese Gespräche gab und da wollte er jetzt erstmal das abwarten. Und dann kam es ja zum Showdown in einem Gespräch der Parteien, wie es jetzt weitergehen soll, hat er eine Abmahnung bekommen, wurde freigestellt. Hm. Und eine Woche später kam dann die außerordentliche fristlose Kündigung mit dieser Begründung, verbotene Nebentätigkeit in der Baller League, weil es eine Konkurrenzveranstaltung sei und der Verein das eben spätestens mit dem Umzug nach Berlin nicht mehr duldet. Mhm. Ja. Und die Frage war eben, darf der Verein sozusagen seine Meinung ändern? Und wenn ja, wie muss er die ändern? Und das Gericht sagt, finde ich nach wie vor völlig zu Recht, eine außerordentliche fristlose Kündigung darf nur Ultima Ratio sein, also das letzte Mittel. Die weitere Zusammenarbeit mit dem Trainer muss unzumutbar sein. Und das war halt nicht nachgewiesen. Der Verein trägt die Darlegungs- und Beweislast für diesen arbeitsvertraglichen Pflichtenverstoß. Und das war halt nicht ausreichend, was er da vorgetragen hat. Insbesondere nicht mit der Vorgeschichte, dass die Tätigkeit zunächst geduldet war. Insbesondere nicht, dass es niemals eine ausdrückliche Untersagung gab. Und insbesondere auch nicht, dass es nicht dargelegt wurde, dass tatsächlich der Liga-Wettbewerb des Clubs und die Baller League Konkurrenzveranstaltungen seien, die um die gleichen Sponsoren und Fans konkurrieren. Hm. Das hat das Gericht auch abgelehnt. Also beziehungsweise der Arbeitgeber hätte das auch substantiert darlegen müssen und das hat er nicht geschafft.
Okay, das ist ja der, sagen wir mal, interessante Punkt an dieser Konstellation oder an dem Fall, ne? Also ob man da aus einer gerichtlichen Entscheidung eine Tendenz erkennen kann, ob die Nebentätigkeit für die Baller League, für einen Profifußballtrainer oder vielleicht auch für einen Profifußballspieler, obwohl das natürlich dann wieder auch ein anderer Fall sein kann, ob das überhaupt einen Kündigungsgrund darstellen kann.
Ganz genau. Und wenn jetzt hätte dargelegt werden können, dass ein größerer Sponsor sein Engagement bei dem Arbeitgeber beendet und zur Baller League wechselt und eventuell auch noch den Trainer individuell ausrüstet, dann hätte man da was, dann wäre da was, da hätte man da was rausziehen können aus Arbeitgebersicht. Aber so war das einfach nur eine pauschale Behauptung. Und
Aber nochmal eine kurze Frage dazu. Ja. Also der Verein hätte ja auch grundsätzlich sagen können, Nebentätigkeit für die Baller League erlaube ich dir nicht.
Von Anfang an.
Ja, dann kann der Trainer ja auch nichts machen, oder?
Also genau. Und
ist ja nicht verpflichtet, die Nebentätigkeitserlaubnis zu erteilen. Liegt ja im Ermessen, soweit ich das weiß, jedenfalls des Arbeitgebers, ob er das macht oder nicht.
Je nachdem. Also wenn es die Arbeitsleistung nicht beeinträchtigt oder nicht in das Arbeitsverhältnis eingreift, dann ist auch so ein pauschales Nein nicht zulässig. Insofern ist es ganz wichtig, dass im Arbeitsvertrag eben es so konkret wie möglich geregelt wird, was da erlaubt ist und was verboten werden soll. Um Streit zu vermeiden insbesondere, ja, weil niemand ist geholfen, wenn der Trainer kommt und fragt, ja, darf ich machen? Und der Verein sagt nein, dann ist ja der Streit auch vorprogrammiert. Also es sollte vorher vertraglich ausgehandelt worden sein.
Ist das schon mal für Spieler entschieden worden?
Soweit ich weiß nicht. Es gab wohl 2-3 Fälle, aber die dann auch nicht mit einem Urteil endeten.
Also bei Spielern liegen ja, sagen wir mal, die Gesichtspunkte, dass sich das auswirkt, schon eher auf der Hand, oder? Verletzungsgefahr?
Bin ich total bei dir. Die Verletzungsgefahr ist nicht unerheblich. Und gerade mitten in der Saison wird man, solange im Arbeitsvertrag nichts anders geregelt ist, sagen können, der Spieler darf da ohne Zustimmung des Vereins nicht teilnehmen. Mhm. Allein schon wegen dieser Verletzungsgefahren. Aber wenn es jetzt ein Drittligaspieler, Viertligaspieler ist, mit einem niedrigen monatlichen Einkommen, der vielleicht darauf angewiesen, der weiß, dass er dadurch noch einen Nebenverdienst haben könnte und er einen Vereinswechsel anstrebt, der sollte dann offen darüber kommunizieren, auch mit seinem neuen Verein und eben eine Lösung finden.
Was war mit der Wiederklage? Das finde ich ja auch nicht uninteressant. Was für einen Schadensersatz hat man sich denn da vorgestellt? Also wo soll denn der Schaden gewesen sein?
Dadurch, dass man halt schon auf der einen Seite der Medaille sagt, es ist kein arbeitsvertraglicher Pflichtenverstoß erkennbar, hat man auf der anderen Seite automatisch die Konkurrenztätigkeit auch abgelehnt. Insofern sind diese Ansprüche, diese vermeintlichen Ansprüche aus dem HGB dann obsolet gewesen. Und die Auskünfte und der Schadensersatz sind im Sande verlaufen.
War aber keine Hilfswiederklage, oder?
War keine Hilfswiederklage.
Okay, also musste entschieden werden.
Ja.
Und Gericht hat dann aber nur gesagt...
Abgewiesen.
Okay. Mich hätte nur mal interessiert, was die zur Schadenshöhe vorgetragen haben. Also wie sie diesen Schaden berechnen wollten.
Ja, noch gar nichts. Also es war offen.
Aha.
Die Schadenshöhe.
Okay.
Das war dann die nächste Stufe. Genau, also nochmal zusammenfassend, die Nebentätigkeiten sollten klar dokumentiert werden, wenn da was schon in der Pipeline ist, bei Vertragsschluss. Falls es zum Streit kommt, falls es zum Gerichtsverfahren kommt, muss der Arbeitgeber als Darlegungs- und Beweispflichtiger eben nicht nur diese Verstöße behaupten, sondern auch konkret die Vorgänge und die Personen benennen. Und vor allem, wenn er anfänglich es geduldet hat, muss er klar dokumentieren, wann und aus welchem Grund es dann die Untersagung gegeben hat. Und in dem Fall spricht einiges dafür, dass eben der Verein sich von dem Trainer trennen wollte. Und es nur eine Vorwandkündigung war. Mhm.
Na gut. Da hatten wir auch mal die Baller League bei uns im Podcast.
Ja, also das ist ganz interessant, weil ich glaube, das ist ja auch der Witz an der Sache, dass trotz dieser Draft-Veranstaltung es gar nicht mehr zur neuen Runde kam, weil die Baller League ja sich plötzlich Anfang März aus Deutschland zurückgezogen hat, was sozusagen irgendwie relativ geräuschlos über die Bühne ging. Also ich habe da in den Sportmedien fast nichts dazu gehört. Die Baller League fokussiert sich jetzt auf London und USA. Und die Kings League wiederum, die will eben expandieren.
Das ist die Gérard Piqué
Liga. Genau, das war die erste Kleinfeld-Hallenliga der Welt.
Ach, das war die erste sogar?
Ja,
ich dachte, die wäre als letzte gegründet worden und wollte alle überholen. Okay.
Und jetzt darf man gespannt sein, ob sich dieser Markt weiter konsolidiert und wo dann, wer sich am Ende durchsetzen wird.
Na, bislang scheinen ja alle drei gut nebenher existieren zu können, oder?
Naja, aber es muss ja einen Grund dafür geben, warum sich die Baller League jetzt aus Deutschland zurückgezogen hat. So kurzfristig. Knallerfall. Die haben ja den Umzug nach Berlin schon verkündet, Draft-Veranstaltung gemacht und dann gesagt, nee, die Runde findet nicht statt.
Okay, also Jungs von der Baller League, kommt mal hier im Podcast vorbei und erzählt uns doch mal bitte, was der Grund war. Würde uns interessieren. Wir machen dann auch eine Folge nochmal.
Ja. Alright.
Fein. Dann würde ich sagen, also das ist jetzt die letzte Folge vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft. Und wir schauen mal, was bei der Fußball-WM Interessantes passiert. Vielleicht kriegen wir da den einen oder anderen Happen noch für unsere nächste Podcast-Folge präsentiert. Dubiose Schiedsrichterentscheidungen oder seltsames Gebaren der FIFA, Ambush-Marketing-Aktionen.
Ich erinnere mich mit Schrecken an unsere Folge nach der Euro 24.
Wieso, was war da?
Korea.
Ach so. Aber das lag ja nicht an unserer Folge, oder?
Aber das haben wir da besprochen und das hat mir immer noch Schmerzen bereitet.
Ja, wobei ich wäre gar nicht unglücklich, wenn wir ins Viertelfinale kommen. Das wäre doch was.
Das wäre auf jeden Fall schon mal ein Erfolg.
Gut. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, dass ihr uns immer treu hört. Wir wünschen euch einen schönen Sommerbeginn, eine tolle Fußball-WM, schönen Urlaub, was auch immer, und hören uns wieder.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wurde Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.